Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen, ein fröhliches Hallo. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Seitdem hat es aber eine enorme Reise hingelegt, scheint man zu glauben. Jetzt sind wir gewandert von Logos über Gendern Richtung Sprachwirrwarr. Wie nimmst du das aktuell wahr?
Ich nehme das auch so wahr, dass wir im Moment wirklich in einer Gesellschaft sind, in der einiges so durcheinander geht. In der Tat, also Wirrwarr ist durchaus ein Wort, das man so verwenden kann. Es gibt so ein paar, ja, ich möchte fast schon sagen, chaotische Dinge, die ich so beobachte. Sprache und Sprachwirrwarr gehört sicherlich dazu.
Sprache hatte für mich zunächst oder generell die Bedeutung von Kommunikation. Also für mich ist Sprache ein Ausdruck von Kommunikation und auch ganz stark verankert in einer Kultur eines Landes. Also ich finde, Sprache dient ja dem Miteinander, dem Mitteilen, dem sich ausdrücken, dem sich selbst verdeutlichen. Wie nimmst du das wahr?
Ich würde noch mal ergänzen, dass Sprache auch dazu da ist, Themen, Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und ausdrücken zu können. Natürlich hat das mit Kommunikation zu tun, das ist gar keine Frage. Aber ich finde zum Beispiel, oder gerade in unserer deutschen Sprache, haben wir einen unglaublich großen Wortschatz. Und das ist wirklich auch, wie ich finde, ein Schatz, der, und da sind wir dann im Stichwort Sprachwirrwarr, meiner Meinung nach gerade ein bisschen mit den Füßen getreten wird. Also die...
Was meinst du konkret?
Der Reichtum unseres Wortschatzes in der deutschen Sprache wird, glaube ich, gerade ziemlich geschliffen. Wenn zum Beispiel in der Gendersprache Dinge vereinfacht werden, in einer Art und Weise, dass es sogar dahin geht, dass Sachverhalte, es ist ein bisschen sehr nüchtern ausgedrückt, ja, geradezu verschwinden. Also wenn von Frauen die Rede ist und sie als Flinters bezeichnet werden, also Frauen mit Uterus, Menstruierende und so, dass da wird eine Frau zum Beispiel reduziert auf die Biologie. Und es fehlen, wie ich finde, wesentliche Bereiche, Wesensmerkmale, die zum Beispiel zum Weiblichen auch noch einmal ausdrücklich dazugehören.
Und das bestimmst du als Mann?
Ich beobachte zunächst einmal. Also bestimmen tue ich erstmal gar nichts. Mhm. Aber ich darf wahrnehmen, bewerten, beobachten, gewichten. Und auch ich darf mich für Sprache interessieren und natürlich auch in diesem Beispiel, wie mit Frauen umgegangen wird.
Das sind für mich jetzt nochmal zwei Aspekte. Das eine ist die Sprache, das andere, wie mit Frauen umgegangen wird. Es ist generell bei Sprache ja nicht ungewöhnlich, dass Sprache sich verändert. Also wir hatten die erste Lautverschiebung, die zweite Lautverschiebung. Also wenn man sich die Historie der Sprachentwicklung, auch der deutschen Sprache, anguckt, hatten wir damals Walter von der Vogelweide, ich zog mir einen Falken. Also das heißt, das hat sich ja auch komplett verändert. Wo siehst du dabei den Unterschied zu der heutigen Entwicklung in der Sprache?
Ich nehme sehr klar wahr, dass Sprache gemacht wird und dass damit auch eine Wirklichkeit gemacht wird oder es zumindest versucht wird. Und ich sehe darin nicht unbedingt eine evolutive Entwicklung, eine Entwicklung aus sich heraus, sondern es ist im Grunde genommen ideologisch geprägt, politisch geprägt, gemacht. Und da habe ich schon durchaus meine Schwierigkeiten mit.
Ich bin ja nun ein spiritueller Mensch, das heißt, ich betrachte das ganze Thema ja auch wieder eher aus einer mystisch-spirituellen Warte. Da werden wir sicherlich später nochmal genauer drauf eingehen. Nur vorweg, ich glaube, ich sehe den größten Unterschied im Moment, dass Sprache nicht mehr der Kommunikation dient, des mich mit Vermittelns, des mich Mitteilens, sondern ich habe das Gefühl, dass es heute darum geht, dass Sprache ein Teil meiner eigenen Identität geworden ist. Das heißt, ich möchte heute über Sprache Identitäten bilden. Du nennst es Wirklichkeiten bilden. Da wird Sprache eine vollkommen andere Aufgabe zugeordnet, als sie eigentlich ursprünglich und ursächlich hat.
Sehe ich auch so, und ich würde bei dem Ursprünglichen und dem Ursächlichen gerne bleiben, weil das mit Reichtum zu tun hat, mit Gedankenreichtum zu tun hat und eben nicht Dinge simpel macht und schlicht und einfach, die es eigentlich gar nicht sind.
Also ich gender nicht in meiner Sprache, weil ich einfach der Auffassung bin, also ich habe Literatur und Sprachwissenschaft studiert. Wir haben in der deutschen Sprache sowas wie Artikel, der, die, das. Da wird schon unterschieden zwischen der Lehrer, die Lehrerin. Also da brauche ich nicht noch LehrerInnen. Das ist für mich künstlich konstruiert und das ist für mich auch ein bisschen sinnentleert, weil, wie gesagt, wir haben Artikel. Von daher gender ich nicht. Merke aber, dass diese Diskussion, wenn man sagt, man gendert nicht, sofort auf emotionalen Widerstand stößt und auf eine emotionale Verletzung zurückzuführen ist, weil jemand fühlt sich dann in seinem Sein von mir nicht anerkannt, von mir nicht verstanden und von mir nicht wahrgenommen. Dabei sehe ich die Person durchaus. Ich liebe diese Person, ich nehme diese Person wahr. Sie ist genauso ein Geschöpf Gottes wie ich. Und deswegen sage ich ja, ich sehe das eher aus einer spirituellen Sicht. Sind wir eine Einheit. Aber ich muss nicht dazu mich künstlich in meiner Sprache verändern, um da in irgendeiner Form eine Würdigung als Mensch reinzubringen, die sowieso schon gegeben ist.
So ist es. Also dem stimme ich vollumfänglich zu, was du gerade gesagt hast. Ich gender ebenfalls nicht. Ich spreche von Kolleginnen und Kollegen oder von Lehrern und Lehrerinnen. Ich wechsle das auch durchaus ab und durchmische das. Aber ich spreche nie von KollegInnen zum Beispiel. Das ist, ich mag es auch nicht. Ich mag es nicht hören, ich mag es auch nicht sagen. Diesem verkürzten Sprechen fehlt Stil, meiner Meinung nach.
Wie gesagt, Sprache ist für mich ein Kulturgut. Und es gab Veränderungen der Sprachentwicklung durch die Lautverschiebungen. Aber das war eine andere Ursache. Das war nicht von oben gemacht, nicht künstlich konstruiert. Und ich habe damit keine Identität verbunden, sondern das war einfach eine natürliche, evolutionäre Entwicklung.
Ganz genau. Das meine ich mit evolutiv. Das ist eine Entwicklung, die es in unserer Sprache, in der deutschen Sprache immer gegeben hat. Das ist doch völlig klar. Wir sprechen heute anders, als unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern gesprochen haben, um nur einfach einmal die letzten, sagen wir mal, 100 Jahre in den Blick zu nehmen. Es sind andere Ausdrücke reingekommen. Jugendsprache ist für mich zum Beispiel ein ganz kreativer Bereich, wo mit Witz und Charme Wörter geschaffen werden oder verwendet werden oder betont werden, die einen ja auch durchaus zum Schmunzeln bringen. Ist nicht alles in Ordnung da, das muss man auch klar sagen. Ich will da jetzt kein Persilschein ausstellen, dass das alles da reingewaschen ist. So. Aber das hat für mich mit Kreativität, mit Witz und Charme zu tun. Das hat Stil im Grunde genommen. Ja. Und das ist keine politisch-ideologische Programmatik, die dahinter steckt. Eine, die es, glaube ich, auch nicht unbedingt braucht.
Ich möchte es nicht beurteilen, wenn jemand gendern möchte, soll er das gerne tun. Aber daraus eine Notwendigkeit zu machen oder mich damit zu überborden, dass ich das auch tun muss, das geht mir ehrlich gesagt zu weit.
Genau. Also ich wehre mich dagegen, vermittelt zu bekommen, und ich glaube, ich bilde mir das nicht unbedingt ein, dass ein Sprechen zum Beispiel in Gendersprache das moralisch Höherstehende ist.
Absolut.
Also da gehe ich auf gar keinen Fall mit. Das muss ich sehr klar an dieser Stelle einmal sagen. Also ich sehe die Person mir gegenüber, ob Mann oder Frau. Das ist dabei ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Sondern ich schaue da auf ganz andere Dinge. Die Person, die mir gegenüber ist, die hat ihre Würde aus sich heraus. Und da muss nichts verändert, glatt gebügelt, angepasst werden. Das ist, wie es ist.
Den zweiten Aspekt, den du angesprochen hast, das ging ja mehr um das Thema dann, dass Frauen durch die Gendersprache nicht deutlich hervorgehoben werden und auch nichts mit Gleichberechtigung und Gleichstellung zu tun hat. Und das kann ich in der Form unterstreichen. Ich fühle mich nicht als Frau gleichwertiger und gleichberechtigter, weil jemand gendert. Also da gibt es noch ganz andere Themen, wo ich mich diskriminiert fühle, als wenn jemand jetzt nicht mich mit innen anspricht.
Also jetzt ist es natürlich für mich ein bisschen schwierig, über Frauen zu sprechen, als katholischer Priester, der auch noch zölibatär lebt. Nichtsdestotrotz ist das Frauenthema natürlich eins, das wir gerade in der Kirche behandeln. Wir müssen uns dem stellen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das wird auch ein ziemlich hartes Ringen werden, glaube ich, weil die katholische Kirche halt eben global und damit weltweit unterwegs ist und das automatisch dann auch unterschiedliche Kulturen und Sichtweisen betrifft. Aber wenn wir auf unseren Bereich hier...
Aber dann erklär mir doch mal, entschuldige, dass ich dazwischen gehe, aber dann erklär mir doch mal vom Ursprung her, was ist die Sichtweise der katholischen Kirche auf die Frauen und was ist genau da das Problem und der Knackpunkt? Nur damit ich es verstehe.
Darüber müssen wir eigentlich eine eigene Podcast-Folge machen. Okay. Das können wir auch auf jeden Fall machen.
Okay, an alle Frauen. Jetzt ist er uns nochmal von der Angel gesprungen, aber ich verspreche euch an der Stelle, wir werden einen Podcast machen zu dem Thema Frauen und katholische Kirche und da werde ich dich auf Herz und Nieren nochmal abklopfen.
Oha, aber ich beiß dann auch an, keine Sorge.
Okay.
Es geht mir nur darum, dass wir jetzt vielleicht einfach einmal in dieser Sache beim Thema bleiben und dann zu einem späteren Zeitpunkt gehen wir das Thema Frauen und Kirche, Frauen und Glaube, Frauen und katholische Kirche halt eben entsprechend an. Du hast vorhin das Stichwort eingebracht, dass Frauen, wie hast du es ausgedrückt?
Du hattest gefragt, wie ich dieses Thema nochmal aufgefasst hatte. Da ich ja, wie gesagt, ein spiritueller und auch ein mystisch ausgerichteter Mensch bin, ist für mich weniger das Gendern eine Problematik der Sprache als solches. Und von daher habe ich eher das Gefühl, dass die Verlagerung von Sprache zum Nutzen der eigenen Identitätsbildung nicht ganz adäquat ist. Und das ist auch ein Problem, was ja zum Beispiel aktuell diskutiert wird, wieder mit J.K. Rowling, der ja unterstellt wird, dass sie durchaus transphob sei, weil sie sich zum Beispiel aktuell weigert, eine Transgender-Frau mit sie anzureden. Und das löst gerade eine Riesendiskussion in Großbritannien aus, weil sie sich halt weigert, diese Transgender-Frau mit sie anzusprechen. Da kann man jetzt ja geteilter Meinung sein, aber ich finde, das zeigt ganz deutlich, dass es um das Problem geht, dass wir mit Sprache jetzt Identitäten bilden und nicht mehr Sprache als Kommunikation, als Ausdrucksmittel nutzen.
Genau das ist ein wesentliches Problem. Wir bilden mit Sprache Identität. Wir schaffen Wirklichkeit durch Sprache. Und dabei übersehen wir wesentliche Bereiche, Punkte, die halt eben auch im Blick zu behalten sind. Ich glaube, es ist...
Die da wären?
Wenn wir beim Frauenthema bleiben, dann geht es darum, was ist das Wesen einer Frau? Was ist das Wesen umgekehrt eines Mannes? Das ist überhaupt gar keine Frage. Oder anderer Dinge. Das ist schon nicht so ganz einfach. Und ich glaube, dass das menschliche Leben deutlich komplizierter ist, als es dann durch relativ schlichte Sprache ausgedrückt wird. Und es bleiben wesentliche Aspekte auf der Strecke, die zum Leben dazugehören, zum Wesen einer Frau, eines Mannes dazugehören.
Und das ist für mich jetzt auch noch ein zweiter Aspekt von Gendern. Das eine ist, dass ich glaube, dass man über Gendern eine Identität bilden möchte. Das zweite ist natürlich die Reduzierung von Frauen auf die Gebärende, die Entbindende, die Brusttragende, die Vagina-Inhaberin, das ist natürlich für mich auch ganz deutlich zu sagen, an Absurdität gar nicht zu überbieten. Also jede Frau, um es mal ganz deutlich zu sagen, jede Frau, die stillt, weiß, wie es ist, wenn sie im Supermarkt steht und ihr läuft Milch aus der Brust, weil sie weiß, dass sie jetzt zusehen muss, dass sie nach Hause kommt, weil die Kleine oder der Kleine gestillt werden muss. Nachts, bevor das Kind schreit, fängt schon an, deine Milch in der Brust zu arbeiten und da wirst du als Mutter wach, weil du merkst, es wird das Kind gleich gestillt. Jede Mutter kennt es, dass man nachts aufwacht und sagt, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht. Also da gibt es noch weitaus mehr zwischen Himmel und Erde, was wir nicht verstehen und was aber mit dem Wesen einer Frau einhergeht und was man nicht reduzieren kann auf etwas Mechanisches, auf etwas Biologisches und auf etwas absolut Weltliches.
Und in die Richtung, die du gerade erläutert hast, gehen auch meine Gedanken. Ich kann als Mann natürlich nicht nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Das kann ich nicht fühlen, das kann ich nicht empfinden, aber ich respektiere doch, dass es dieses gibt. So, und das kann ich nicht mit Sprache reduzieren, sondern das ist etwas, ich glaube, sehr Tiefgehendes im Wesen einer Frau. Genauso gibt es auch Dinge, die sehr tiefgehend sind im Wesen eines Mannes. So.
Oh, da wäre ich aber jetzt gespannt, sag doch
das
mal.
Das ist dann das Männerthema für den übernächsten Podcast, den wir dann vielleicht auch nochmal aufnehmen. Noch einmal, wir bleiben beim Thema Sprache und dem Umgang mit Sprache. Und wie gerade politische Gruppierungen an, Hochschulen, gerade im nordamerikanischen Bereich scheint mir das sehr, sehr ausgeprägt zu sein, halt eben auch daraus eine Bewegung macht, aktiv sind, aktivistisch sind, wenn man so will, und zu Ergebnissen kommen, dass also die Aussage gemacht wird, dass eine empfundene Geschlechterrolle als angeboren gilt und das biologische Geschlecht als zugewiesen. Das ist doch irgendwie, also für meine Ohren ist es bizarr. Ich frage mich, wie kommen Menschen auf solche Sichtweisen, auf solche Ansichten?
Kann ich auch nicht nachvollziehen, weil Frau sein ist kein Gefühl. Also Frau sein ist wesentlich mehr als ich empfinde mich als Frau oder ich fühle mich als Frau. Gleichwohl, und das ist das, was mich eigentlich traurig macht und was mich mit Sorge auf das Thema blicken lässt, ist, ich habe persönlichen Einblick in diese Thematik dadurch, dass ich seit über 20 Jahren eine meiner engsten Vertrauten und Freundinnen diesen Prozess bereits in den 80er Jahren durchlaufen hat. Und ich weiß, welchen Preis sie dafür gezahlt hat, mit welchen Konsequenzen sie damit zu leben hat, auch zur damaligen Zeit. Sie ist eine der großartigsten Menschen, eine wundervolle Seele. Und ich möchte ganz deutlich sagen, es gibt Menschen, die morgens aufwachen und sich im verkehrten Körper befinden. Aber das ist kein Gefühl. Das ist nicht einfach, mit mir stimmt was nicht, sondern da läuft was ganz was anderes ab. Und das ist von der Natur her sicherlich sehr speziell, wenn man sich so wahrnimmt und auch deutlich medizinische Prozesse durchgeführt werden. Ich habe die Ehre, sie sehr, sehr lange auch als meine Freundin bezeichnen zu dürfen. Und es nimmt jetzt Formen an des Grotesken, dass man auch sie reduziert, dass man ihre Geschichte, ich sag mal lapidar, dass man sagt, fühl mal in deine Sexualität rein. Es gibt Pubertätsblocker für junge Leute. Wir haben Masturbationsräume in Kindergärten. Worüber reden wir? Worüber reden wir hier? Und das ist das, was mir wirklich Sorge macht, dass auch jemand, der erwiesenermaßen dieses Thema durchleben musste, um es ganz vorsichtig zu formulieren, du siehst, dass ich wirklich auch nach Worten ringe, um das zu beschreiben, weil mich das sehr emotional mitnimmt, weil ich gesehen habe, mit welcher Ernsthaftigkeit sie diesen Prozess durchlaufen hat und mit welchem Preis. Und es macht mich richtig traurig, wenn ich sehe, wie leichtlebig das im Moment einfach aus ideologisch gefärbten Vorstellungen auf die Menschheit losgelassen wird.
Genau das meine ich. Also ich habe mein Problem damit, dass schwarz-weiß gedacht wird. Innerhalb der katholischen Kirche ist das problematisch. Innerhalb unserer Gesellschaft ist es das halt eben auch. Und aus diesem vermeintlich progressiven Bereich der woken Gender-Ideologie ist es halt eben auch recht schnell ein Schwarz-Weiß-Denken. Ich sage, das menschliche Leben ist deutlich, sagen wir mal, bunter, als es halt eben in Schwarz-Weiß-Denken und denkenden Kategorien zusammenzufassen ist. Und es gibt selbstverständlich Frauen und es gibt selbstverständlich Männer und es gibt, um es jetzt einmal verständlich, auch ein bisschen salopp auszudrücken, jede Menge dazwischen. So.
Und das ist mir auch wichtig, das zu betonen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es das gibt.
Und ich finde es wichtig, auch noch einmal zu sagen, Kirsten, dass das nicht speziell ist, sondern vielleicht jetzt nicht allzu häufig vorkommt. Aber es ist Schöpfungsbestandteil. Und wenn sich herausstellt, dass eine Person physisch in einem falschen Körper steckt und sich herausstellt, ja, das ist der Fall, dann soll, und ich würde sogar sagen, dann muss das auch angegangen werden, weil es um die Gesundheit dieser Person geht.
Absolut. Und ich habe halt den Eindruck, dass du hast das Wort Schöpfung mit reingebracht, das sehe ich auch so. Das eine ist ein schöpferischer Ursprung und das andere, da habe ich das Gefühl, das ist mehr, ich designe mir meine Identität. Ich designe mir meinen Körper und ich designe mir mein Sein, während das andere ein schöpferischer Ursprung ist. Und das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Paar Dinge.
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Also dieses Schaffen einer Wirklichkeit durch Sprache, dieses Designen eines Körpers, das ist, glaube ich, hochproblematisch. Ich plädiere jetzt als Gläubiger, als Katholik, dafür schlicht und einfach auch in sich hineinzuhorchen, zu reflektieren, wer bin ich denn? Und dann entsprechend das Leben anzugehen. Das muss gut begleitet werden, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber leichtfertig auf Gefühle zu achten, halte ich für hochproblematisch. Das ist mit Sicherheit eine von dir angesprochene Geschlechtsumwandlung. Ein hochkomplexer Vorgang, der nicht lediglich durch Operationen und hormonelle Umstellungen begleitet werden kann, sondern ich glaube, das geht auch noch mal deutlich, deutlich tiefer.
Nein, der ist auch nicht nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren abgeschlossen und dann bist du glücklich, happily ever after, sondern das ist ein lebenslanger Prozess.
So, das meine ich ja. Also das ist alles nicht so einfach, wie uns das vielleicht gerade vorkommt. Ich nehme wahr, auch mir sind Personen, die Geschlechtsumwandlungen vorgenommen haben, durchaus bekannt. Ich weiß um diese und ich weiß auch um die Vorgänge im Körper, im Geist, in der Seele, was da alles so passiert. Das ist sehr, sehr erheblich.
Was mich daran halt sorgenvoll werden lässt, ist einfach die Tatsache, dass ich glaube, dass damit ein Gefühl suggeriert wird, wenn du dein Geschlecht änderst, wenn du an dir rumschnippelst, wenn du dir, um es jetzt gar nicht bis zur Geschlechtsumwandlung zu treiben, sondern wenn ich sage, wenn du dir die Lippen aufspritzt als junge Frau, wenn du dir die Brüste vergrößern lässt als junge Frau, als junger Mensch, ist das ein Garantieschein für Erfolg? Ist das ein Garantieschein für ein glückliches Leben? Und ist ein Garantieschein für gesellschaftliche Akzeptanz? Und das macht mir Sorge, weil du kommst nicht im Kern des Glücks an. Der Kern des Glücklichseins bist immer du selbst. Und der Ursprung ist immer in deinem Inneren und nicht in dem, was du außen an dir machen lässt, was du im Außen mit dir machen lässt. Diese Verlagerung, deswegen sage ich nochmal, ich bin ein spirituell mystischer Mensch. Das heißt, ich richte mich weniger auf das Menschliche, auf das Natürliche aus, sondern mehr auf das Göttliche und gucke, dass ich durch Gott meine Präsenz und meine Heilung, meinen Selbstwert und mein Ich entwickeln kann und weniger durch weltliche Maßstäbe. Und das macht mir Sorgen, dass die Menschen glauben, wenn ich das und das mache, wenn ich das und das tun lasse, dann werde ich gesellschaftlich akzeptiert, dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut. Dann kann ich etwas, was quasi von Natur aus nicht so gegeben ist, kann ich ausmerzen, eine Laune der Natur kann ich ausgleichen und dann bin ich glücklich und zufrieden und dann geht's mir gut.
Und das Problem dabei ist, dass es lediglich ein optisches Anpassen ist an dem, was eine Gruppe oder die Gesellschaft, wie auch immer, vorgibt. Also ein Ideal wird in den Blick genommen und ich passe meinen Körper dementsprechend an. Dass das aber nicht unbedingt automatisch auch gesund ist, dass das nicht automatisch auch zu einem zufriedenstellenden Leben führt, das finde ich liegt auf der Hand.
Das Letztere ist für mich ausschlaggebend, weil vorher finde ich, das kann jeder für sich selber entscheiden, ob es gesund ist oder nicht. Der Körper gehört dem Einzelnen selber. Aber wenn es verbunden ist, diese Veränderung mit der Hoffnung, mit dem Wunsch, dass ich dann glücklich bin oder dass ich dann ein tolles Leben habe oder dass es dann der Garantieschein ist für Reichtum, Fülle und Glück in diesem Leben. Auf diese Illusion möchte ich aufmerksam machen.
Ja, also das in der Tat, es ist eine Illusion. Und es geht schon sehr darum zu schauen, wer bin ich? Woher komme ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wohin gehe ich? Und der liegt nicht in optischen Anpassungen, sondern da gibt es noch mal deutlich mehr. Und das ist dann halt eben auch wieder der Hinweis auf uns als Bestandteil der Schöpfung. Da werde ich dann wieder halt auch eben mit dem religiösen Argument kommen. Wir haben ja gesagt, im Anfang war das Wort, so beginnt das Johannesevangelium. Und in der Tat ist zunächst einmal Gott da, der ins Dasein setzt. Und wie ist denn der Mensch geschaffen? Und der Mensch ist halt eben keine Modelliermasse seiner selbst, sondern noch einmal etwas deutlich, deutlich anderes. Und Schönheit wird dann auf eine ganz andere Art und Weise deutlich sichtbar oder wahrnehmbar. Es ist nicht automatisch die optische Schönheit, der gut gebaute Körper, der modellierte Körper, wenn man so will, sondern da kommt noch einmal etwas ganz anderes dazu.
Und das meine ich, die charakterliche Schönheit wird außer Acht gelassen, die menschliche, die Werte, das wird alles zurückgeschraubt, weil es reicht aus, dass ich einen schönen Körper habe und dass ich ein schönes Antlitz habe.
Ja, und das reicht halt eben nicht. Ne? Mhm. Also die Werte, die vertreten werden, die Haltungen, die gelebt werden, das, was, ich sag mal, aufgebaut wird um einen herum, um mich herum, das ist im Grunde genommen die Schönheit des menschlichen Lebens. Eine Person, die vielleicht optischen Bedingungen nicht unbedingt entspricht, kann aber sehr wohl in der Lage sein, zum Beispiel im häuslichen Umfeld Nestwärme zu erzeugen. Und das Empfinden, ja, ich will nicht sagen erzeugen, aber die Grundlagen dafür zu legen, dass man sich wohlfühlt, dass man geborgen ist, dass man geliebt wird. So, und das ist doch eine deutlich, wie ich finde, ich sage es auch bewertend, wichtigere Sichtweise auf das menschliche Leben.
Und höhere Qualität.
Ja. Und das meine ich damit, wenn wir auf das wirkliche Menschsein schauen. Wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich gewährleisten? Was kann ich aufbauen? Was kann ich gestalten? Wohin möchte ich hin mit meinem Leben und dem der Menschen um mich herum? Und das ist deutlich tiefer gehend, als wir es mit Sprache, mit schlichter Sprache ausdrücken können.
Sprache ist uns in die Wiege gelegt. Und wir Deutschen sind ja bekannt gewesen dafür, dass wir das Land der Dichter und der Denker waren. Wir waren dafür bekannt, dass wir große, tolle Schachtelsätze bilden konnten. Also man nennt das Partizipialkonstruktionen. Und es gibt einen Amerikaner, Mark Twain, sagt vielleicht vielen was, Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Und der hat mal gesagt, der literaturkundige Deutsche taucht ein in das ozeanische Tief seines Satzes und taucht nicht eher wieder auf am Ende mit dem Verb zwischen den Zähnen. Und das war so symptomatisch für die Deutschen. Die Deutschen packen alles in einen Satz. Sei es eine ganze Enzyklopädie, sei es die Beschreibung eines Baumes. Also wir waren bekannt dafür, dass wir Schachtelsätze bilden konnten, noch und nöcher. Thomas Mann, Guddenbrooks, seitenweise Beschreibungen, Beschreibungen, Beschreibungen. Also wir waren ein Land, das bekannt dafür war, für seine hochkulturelle Sprachkultur und seine Sprachfähigkeit. Wir haben einen Wortschatz, wir haben einen Wortreichtum. Es ist sensationell. Aber Sprache als Kulturgut ist immer etwas Beschreibendes. Also
ich gehe noch mal einmal kurz auf das Stichwort Sprachreichtum zurück. Das kennen wir in der Theologie natürlich auch. Wenn ich an Karl Rahner denke, einen der ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts, oder Hans Urs von Balthasar, gleiche Liga würde ich sagen, dann ist das schon ein enormer Sprachreichtum, eine enorme Fülle von langen Sätzen mit vielen Kommata, Spiegelstrichen, Klammer auf, Klammer zu. Also alles das, was an Satzzeichen und Wortreichtum möglich ist in der deutschen Sprache, wird dort eingebracht. Das ist schon brillant, wenn auch nicht immer leicht nachzuvollziehen. Das ist schon auch schwere Kost. Aber das Abarbeiten an dieser schweren Kost ist halt auch interessant. Genauso wie das Zitat von Mark Twain, das du gegeben hast, finde ich hochspannend. Da steckt eine ganze Menge drin. Ich bedauere auch, dass der Wortreichtum, der Sprachschatz gerade durchaus rückläufig ist. Aber kommen wir nochmal zu dem Gedanken. Auf der einen Seite haben wir die vereinfachende Gendersprache. Und wenn wir auf Frauen, auf die Frau schauen, dann ist das, glaube ich, durchaus etwas zum Leidwesen der Frau. Auf der anderen Seite, ebenfalls zum Leidwesen der Frau, die Red Pill-Bewegung aus den Vereinigten Staaten, in denen, glaube ich, ein Männlichkeitsideal, ein vermeintliches Männlichkeitsideal gepflegt wird, das halt eben auch, wie ich finde, durchaus schädlich ist.
Das ist eine Bewegung, die eine neue Männlichkeit auf den Plan ruft. Und ich glaube schon, dass das auch eine Form von Gegenbewegung zu dem ganzen Woken und Gendern ist, dass Männer sich jetzt, junge Männer auch aufgerufen fühlen, wieder in eine sogenannte wahre Männlichkeit reinzuwachsen.
Also wenn ich es mal ein bisschen bildlich ausdrücken darf, das mit Kraft glatt gebügelte Sprechen einer Genderbewegung, Frauen werden in Sammelbegriffen zusammengefasst als ein Extrem, führt zum anderen Extrem, das halt eben ausgesprochen profiliert, dass Rollenverständnis ausgeprägt ist, des Mannes, der Frau. Männer haben so zu sein, Frauen haben so zu sein. Also ein Extrem bringt das andere hervor.
Richtig, das Pendel schlägt in die eine Richtung aus und dann genauso extrem in die andere Richtung.
Was für sich ja auch wieder eine Verarmung ist. Also die Verarmung der Sprache in der Genderbewegung führt zur Verarmung der Sprache, der Gedankenwelt halt eben in dieser zum Beispiel Red Pill-Bewegung oder Bewegungen, die sich daran orientieren oder davon abgeschrieben haben oder vielleicht auch Bewegungen, die in anderen Milieus entstehen, in denen es ausgeprägte Männer- und Frauenbilder geben und das Männliche stark betonen, das Weibliche stark betonen.
Also das extreme Woke ruft gleichzeitig extremes Machotum hervor.
Fällt mir auf, wenn ich zum Beispiel mich mit Rap, deutschem Rap beschäftige, diese Musikrichtung, die ja im Grunde genommen auch eine relativ schlichte, ich sage auch arme Sprache verwendet. Jugendliche fahren drauf ab, schauen sich dort auch etwas ab, habe ich den Eindruck. Und ja, es ist für mich auch durchaus eine Folge von Verarmung des Nachdenkens, der Geistesleistung. Und es setzt eher auf Effekte. Und zum Beispiel den Verkauf von Musik.
Ja, ich mag Rap ganz gerne. Da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Also Casey Rebel zum Beispiel hat eine der schönsten Balladen gemacht, Rosen, wo er den Tod seiner Freundin verarbeitet hat. Und das ist eine wundervolle Ballade. Gerappt, also nicht immer ist Rap-Musik arm an Wortschatz.
Okay, ich merke, dass ich mich da gerade in Widersprüchen verstricke, vor allem aber auch in Vorurteilen.
Also ich möchte schon sagen, dass gerade in der Rap-Szene auch einige sind, die in sehr lyrischer Form, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass da eine Verarmung der Sprache stattfindet, aber ich stimme dir zu, es wird damit ein Männerbild postuliert. Ein Männerbild aufs Trapez gerufen, bei dem ich auch eher zwiegespalten bin.
Darauf wollte ich hin. Also ich bitte um Entschuldigung bei allen Fans.
Ich mag Rap deswegen.
Ja, ich merke, dass ich den Kürzeren gezogen habe.
Ja, genau.
Nichtsdestotrotz möchte ich doch darauf hinweisen, dass es halt eben auch Richtungen im Rap gibt mit sehr, sehr schlichten Botschaften.
Und natürlich, und auch frauenfeindlichen Botschaften.
So.
Also wie gesagt, von Inhalt her bin ich mit dir völlig d'accord. Von der Form her, der Sprachform, der Lyrik her, finde ich das durchaus wirklich ansprechend und auch absolut hochwertig. Inhaltlich, frauenfeindlich, minderwertig, Minderheiten korrumpierend. Absolut deiner Meinung.
Ja, und auch herabsetzend.
Absolut.
Und das ist problematisch. Mhm. Und ich glaube schon, dass Rap in verschiedenen Milieus auch gerade bei jungen Menschen durchaus Anklang findet und es sich leider auch im Denken, in der Geistesleistung niederschlägt. Mit eher negativen Folgen. Also ich plädiere sehr klar dafür. Drängt euren Grips an. Lest was Vernünftiges. Mhm. Und zwar auch Literatur, die euer Nachdenken fördert, die vielleicht Kopfkino hervorbringt. Mhm. Mir fällt da auf Anhieb ein Harry Potter, Der Herr der Ringe, die Chroniken von Narnia. Es kann auch ganz andere Literatur sein und nicht unbedingt Fantasy. Es geht mir darum, das Denken zu fördern. Also ein sprachliches Erlebnis zu haben, das, wie gesagt, Kopfkino hervorbringt.
Wenn man viel liest, dann hat man auch einen Wortschatz, um sich ausdrücken zu können und um seine Identität vermitteln zu können. Da brauche ich keine künstliche Gendersprache, die künstlich konstruiert wird. Wenn ich einen reichen Wortschatz habe, habe ich genug Fülle an Wörtern, um mich adäquat ausdrücken zu können.
So, also Reichhaltigkeit in der Sprache führt zu Anspruch, führt zu Niveau und so lassen sich, glaube ich...
Und zu Freiheit
und so lassen sich, glaube ich, die Anforderungen, die Herausforderungen, die Themen unserer Zeit, einer einzelnen Person wie auch unserer Gesellschaft, besser angehen als durch Schlichtheit.
Ich möchte nochmal auf den Aspekt eingehen, den du vorher genannt hast, dass wir durch Sprache Wirklichkeit schaffen. Ich habe das jetzt während unseres Gesprächs mal ein bisschen sacken lassen und Das ist doch auch etwas, was mich jetzt sehr verwirrt, weil Sprache ist nicht dazu da, Wirklichkeit zu schaffen. Sprache sollte auch nicht Wirklichkeit schaffen, weil da komme ich jetzt mit Paul Watzlawick, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist immer etwas Subjektives. Wenn du anfängst, die Wirklichkeit eines anderen Menschen über Sprache zu lenken, dann ist das Manipulation, dann ist das schon fast demagogisch. Und das halte ich für äußerst bedenkenswert und gefährlich. Also der Ansatz, dass wir durch Sprache Wirklichkeiten schaffen, der ist ein bisschen komplexer und vielschichtiger. Und ich möchte sehr davor warnen, dass man das in der Richtung manipulativ ausleben sollte.
Das Schaffen von Wirklichkeit ist ganz schnell ideologielastig.
Absolut.
Finde ich hochgradig kritikwürdig.
Nein, weil ich dann auch, mit welchem Recht maße ich mir an, die Wirklichkeit eines anderen Menschen zu schaffen und zu definieren, das ist übergriffig.
So.
Das ist überhaupt nicht in Ordnung und das geht nicht, das darf man nicht tun.
Ja, und es ist ideologisch und damit wird es schnell zu einem Instrument von Machtpolitik. Es ist übergriffig, ich will den anderen beherrschen und so weiter. Also ich mag diesen Satz überhaupt nicht.
Ja, Sprache, und ich komme nochmal darauf zurück, ist für mich das Elementarste, um mich selbst ausdrücken zu können.
Ja.
Und zwar präzise in meiner Wortwahl, möglichst so, dass ich nicht verletzend einem anderen gegenüber bin. Das sind alles für mich Elemente der Kommunikation. Sprache ist für mich ein Gut der Gemeinschaft, aber es ist kein Gut, es ist schon auch ein Gut der Wirklichkeitsbildung, aber meiner eigenen und nicht der eines anderen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich durch Sprache meine eigene Wirklichkeit bilde oder dir meine eigene Wirklichkeit mitteile, ist das was ganz anderes, als wenn ich dir durch meine Sprachwahl eine Wirklichkeit schaffe und aufoktroyiere.
Das Aufoktroyieren, das ist das entsprechende Stichwort. Wir brauchen Sprache. Sprache bildet auch eine gewisse Wirklichkeit im kommunikativen Austausch miteinander. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn es ums Aufoktroyieren geht, wenn es darum geht, ich bin jetzt eine moralisch höher stehende Person, eine moralisch bessere Person als du, weil ich die und die Sprachmuster verwende, das geht nicht. Wir brauchen Sprache für den Austausch, für die gemeinsame Reflexion. Es kann ja nicht alles nur in mir stattfinden, sondern wir Menschen sind ja halt auch auf Kommunikation angelegt und müssen uns austauschen, sonst kommen wir halt eben auch nicht weiter in Entwicklungen. Aber das politisch motivierte Schaffen von Wirklichkeit durch Sprache ist problematisch. Ein wissenschaftlicher Austausch zum Beispiel, ein akademischer Austausch oder die Diskussion bei einem Stammtisch in der Kneipe auf gutem Niveau, in guter Atmosphäre, bedarf der Sprache und ist sehr, sehr wichtig, um ja der Wahrheit näher zu kommen, um menschliches Leben gelingen zu lassen. Ich glaube, das ist ein Kernbestandteil der Wahrheit Gottes, menschliches Leben gelingen zu lassen. Dazu bedarf es halt eben der Sprache, im guten Umgang miteinander. Und es wäre schlechtes Benehmen, aufoktroyieren zu wollen.
Dann fasse ich jetzt für uns beide nochmal zusammen. Sprache zum Ausdruck einer Identität und zum Bilden einer Identität schwierig. Sprache als Kommunikation im Miteinander, im Austausch ist die Notwendigkeit als Kulturgut absolut gegeben und notwendig und es erhaltenswert.
Unbedingt.
In dem Sinne, Jan, hoffe ich, dass wir jetzt niemanden zu stark vor den Kopf gestoßen haben. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, eine Einschätzung zu geben aus Sicht einer Sprachwissenschaftlerin, aus Sicht eines Theologen. Und das ist eben, ja, das ist unser Beitrag.
Es geht uns ja auch darum, Positionen kennenzulernen. Wir wollen niemanden ärgern. Es geht einfach lediglich darum, zuzuhören, wahrzunehmen. Und jeder kann mit dem, was er hört, im Grunde genommen machen, was er möchte.
Und ich kann nochmal abschließend hinzufügen, ich betrachte mich selbst als Geschöpf Gottes und als solches betrachte ich jeden Menschen und jedes Lebewesen. Da gibt es keinen Unterschied. Also brauche ich ihn auch nicht über Sprachen noch deutlicher, noch konstruierter hervorheben, sondern sollte vielleicht gucken, dass ich meine Identität in anderen Bereichen finde, wo sie schon gegeben sind. Ich danke dir, Jan.
Hat wieder Spaß gemacht.
Das war Medienapostel. Der Vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.